Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Heute sprechen wir über ein Thema, das für viele Familien ein Schock ist, wenn es plötzlich Teil ihres Alltags wird. Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Wir sprechen nicht über Kalorien oder Diäten, sondern über die Frage, wie erkenne ich, dass mein Kind Hilfe braucht und wie kann ich es wirklich unterstützen? Zu Gast ist Martina Effmatt, erfahrene Beraterin, Autorin und Mutter, die seit vielen Jahren Familien begleitet, deren Kinder an Essstörungen leiden. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf typische Warnzeichen, unterschiedliche Erscheinungsformen, Ursachen und vor allem auf die Frage, was hilft wirklich. Schön, dass du da bist, Martina.
Ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für eure Einladung.
Super gern. Martina, du begleitest ja schon seit ganz vielen Jahren Familien mit essgestörten Kindern. Erinnerst du dich noch an den häufigsten ersten Satz, den dir Eltern so sagen, wenn sie zu dir kommen?
Also wenn Eltern mit einem essgestörten Kind zu mir kommen, dann liegt ja meistens auch schon so ein relativ langer und stiller Leidensweg hinter denen. Also die haben ja viele Wochen und Monate voller Sorgen oder Unsicherheit so hinter sich. Da sind so Schuldgefühle und Streit am Esstisch und ja, dieser ständige Versuch, irgendwie zu helfen, um das Kind nicht weiter zu verlieren. Und die Eltern, die sagen häufig ganz am Anfang, und das klingt halt sehr erschütternd, aber ist recht einfach, also einer der häufigsten Sätze ist so, wir wissen nicht mehr weiter. Wir wissen nicht mehr weiter oder wir haben das Gefühl, unser Kind entgleitet uns. Aber auch, muss man sagen, also häufig, und das sind dann eher die Männer oder die Väter, die sagen dann, wir dachten zuerst, das ist einfach nur eine Phase. Ja. Also das höre ich halt echt oft, ja.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass da auch ganz viele Schuldgefühle oft mitschwingen. Also die Eltern fühlen sich anfangs sehr schuldig. Warum ist es denn wichtig, diese Schuldgefühle loszulassen? Was hilft denn stattdessen?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich meine, Schuldgefühle gehören fast immer dazu, auch in meinen Gesprächen. Und das ist ja auch erstmal ziemlich menschlich, ne? Wenn es deinem eigenen Kind schlecht geht, dann suchst du ja irgendwie automatisch auch nach den Gründen, ne? Die Eltern fragen sich, was haben wir übersehen? Waren wir zu streng? Waren wir zu nachgiebig? Viele sagen, hätten wir auch früher eingreifen müssen, ne? Aber so Schuldgefühle insgesamt blockieren halt, ne? Und die blockieren die Eltern, aber natürlich auch den Heilungsprozess. Und die Schuldgefühle, die machen im Prinzip eng. Das kennen wir selber von anderen Situationen auch. Und die lähmen halt, die rauben dann die ganze Energie, die die Eltern eigentlich jetzt ganz dringend bräuchten, ne? Und die Schuld, die zieht im Prinzip den Blick immer nach hinten, ne, immer zurück. Und dabei geht es ja jetzt um die Begleitung der Essstörung. Also es ist ganz wichtig, nach vorne zu gucken, so Schritt für Schritt nach vorne zu gucken. Ne?
Okay.
Und deshalb sage ich oft, ihr habt vielleicht nicht alles richtig gemacht, aber ihr könnt jetzt vieles Gutes bewirken. Ja? Und ihr müsst auch jetzt nicht perfekt sein. Und das ist halt, im Prinzip die Eltern sind ja die wichtigste Stütze jetzt für die Kinder erstmal. Und es geht halt, anstatt um Schuld, um noch auf die Frage zu antworten, sorry, da geht's um Verantwortung. Und das ist jetzt der große Unterschied. Weil, wenn wir jetzt überlegen, was heißt Verantwortung in dieser Situation, ja, und das heißt halt, ich schaue genau hin, ich informiere mich als Eltern und ich bin auch bereit zu lernen, auch über mich selbst zu lernen. Und ich bin bereit, in kleinen Schritten so einen sicheren Raum zu schaffen. Und das ist einfach wichtig, weil es ist so entscheidend zu verstehen, Essstörungen sind halt multikausal und statt Schuld hilft Verantwortung.
Okay. Das finde ich auch ganz spannend in deinem Buch. Du hast nämlich eins über Essstörungen geschrieben. Es heißt, mein Kind hat eine Essstörung. Da stand nämlich drin, dass es ganz oft um andere Themen als Essen geht. Deswegen lass uns mal am Anfang unserer Folge vielleicht mal ganz klar und deutlich sagen, was genau ist denn eigentlich eine Essstörung?
Ja, also wenn man den Begriff Essstörungen hört, dann denken ganz viele erstmal an das, was man sieht, nämlich Gewichtsveränderung, ja. Ne? Man denkt an strenge Diäten, vielleicht an Essanfälle, vielleicht auch an Erbrechen oder an exzessiven Sport. Aber das sind ja im Prinzip nur die Symptome. Also das ist das sichtbare Verhalten. Und die eigentliche Not, die liegt halt viel tiefer. Ne? Und Essstörungen ist halt keine Entscheidung gegen das Essen, sondern im Prinzip ist es so ein unterbewusster oder ein unbewusster Versuch, mit dem inneren Druck oder mit Unsicherheit oder mit Überforderung umzugehen. Also eine Essstörung ist immer auch ein Ausdruck eines inneren Konfliktes, die einfach keinen anderen Kanal findet. Und deshalb geht es bei Essstörungen eben nicht nur ums Essen, ne? Meistens geht es um Kontrolle, ne? Weil die Welt, die fühlt sich vielleicht zu chaotisch an für den Jugendlichen. Also es geht um Kontrolle, es geht um Selbstwert, ja. Die Jugendlichen, die vergleichen sich ständig. Sie haben das Gefühl, vielleicht nicht zu genügen. Und worum geht es auch? Es geht um das Bedürfnis, halt auch gesehen zu werden. So, also es geht um das Bedürfnis, halt gesehen zu werden, ohne sich zu sorgen, ich schaffe das nicht allein. Ne? Weil du hast eben schon gesagt, wir sprechen heute nicht über Kalorienzählen oder so, weil das Essen oder das Hungern oder auch das Erbrechen oder das Zählen von Kalorien, das wird praktisch zur Sprache, wenn die Worte fehlen. Ne? Und mir hat mal ein Jugendlicher gesagt, wenn ich nicht esse, dann fühle ich mich wenigstens stark. Weil dann spüre ich, dass ich Kontrolle habe über meinen Körper und über meine Gefühle. Und das ist einfach nur ein Beispiel oder ein Ausdruck von einem Kind, was genau sagt, worum es tatsächlich geht, weil es geht um die Gefühle dahinter. Ja, und deshalb braucht so eine Therapie auch viel mehr als Essenspläne, ne?
Total.
Ja.
Welche verschiedenen Formen von Essstörungen begegnen dir denn am häufigsten? Und also unterscheiden die sich irgendwie voneinander?
Ja, die unterscheiden sich natürlich sehr, sehr drastisch. Aber die häufigsten Essstörungen im Kinder- und Jugendalter ist halt die Anorexia nervosa, also die Magersucht. Die begegnet mir deshalb aber so häufig. Und darf ich vielleicht ganz kurz sagen, wie komme ich denn zu dem Thema Essstörungen? Oder weil ich bin ja im Grunde genommen spezialisiert auf Ängste. Also in meiner Praxis sind die allermeisten Menschen, die zu mir kommen, haben Ängste. Menschen mit Essstörungen haben auch Ängste. Aber zu den Essstörungen bin ich gekommen, weil mein Hauptthema die Emetophobie ist. Die Emetophobie ist die Angst vor Übelkeit und Erbrechen. Also ein ganz anderes Thema. Ja. Aber die allermeisten oder sehr, sehr viele Patienten, sehr, sehr viele Kinder werden nicht auf diese Angststörung behandelt, weil die so unerkannt wird, sondern auf Magersucht. Sie haben auch eine Magersucht oder viele entwickeln, dadurch, dass die Angststörung nicht behandelt wird, eine sekundäre Magersucht. Und so komme ich dazu, dass in meiner Praxis das Thema Essstörungen so umfassend ist mittlerweile. Und dadurch halt, ja, und deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben. Und dieses Buch ist das allererste Buch, und das war ein kleiner Kampf, das allererste Buch, in dem es um Essstörungen geht, also Magersucht. Ihr habt ja nach den meisten oder häufigsten Essstörung gefragt. Das ist natürlich die Magersucht, das ist aber auch die Bulimie. Komme ich gleich zu, was das ist. Und auch das Binge-Eating, aber natürlich auch Picky-Eater. Also gibt ganz viele verschiedene Formen von Essstörungen. Und es gibt auch die sekundäre Magersucht. Und das haben halt viele Menschen, die an einer Angststörung erkrankt sind, nämlich der Emetophobie. Und das soll es auch an der Stelle sein. Sorry, das, aber
ja, das finde ich super spannend, Martina. Ich weiß nur, dass das ein Thema ist, was wahnsinnig umfangreich ist. Ich würde einfach an der Stelle vorschlagen, lass uns darüber nochmal in einer gesonderten Folge sprechen. Weil
sehr,
das
sehr
ja,
gerne.
Ja. Zwar zusammenhängt, aber eigentlich ein ganz anderes Thema ist. Und ich als Selbstbetroffene will mit dir da total gern drüber sprechen. Deswegen lass uns in ein paar Wochen nochmal zueinander finden und da eine gesonderte Folge drüber machen. Aber jetzt erklär gern erstmal nochmal, was Bulimie genau ist. Oder auch Binge-Eating. Ich glaube, da haben nicht alle eine Vorstellung von. Erzähl mal.
Mache ich sehr gerne. Also Binge-Eating, ne? Das fangen wir mit der Bulimie an. Also wir fangen mit der Magersucht an. Das kennen halt viele, ne? Kinder essen zu wenig, nehmen deutlich und extrem ab, treiben sehr viel Sport, haben ein verzerrtes Körperbild, fühlen sich also viel zu dick, auch wenn die ganz deutlich im Untergewicht sind. Also die Magersucht hat halt diesen dramatischen Gewichtsverlust und ist auch am ehesten sichtbar. Ganz anders bei der Bulimie, weil da kommt es zu Essanfällen. Also die Jugendlichen, die sind meistens etwas älter. Die Magersucht fängt heute schon leider Gottes recht, recht früh an. Ja, also ich sag mal, meine jüngste, tatsächlich magersüchtiges Mädchen war 7 Jahre alt.
Oh,
also das ist sicher sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, ne, da erschreckt man sich schon, wenn man die Zahl hört. Ne? Häufig fängt es so vor Pubertät an. Die Bulimie kommt oder fängt häufig etwas später an. Ne? Da kommt es zu Essanfällen. Die Kinder essen halt Unmengen von also große Mengen und versuchen aber dann diese Kalorien wieder loszuwerden. Und sehr klassisch ist das halt durch Erbrechen, aber natürlich auch durch Abführmittel oder durch ganz exzessiven Sport. Mhm. Bei der Bulimie, und deshalb ist es so oft so unerkannt, bleibt das Gewicht halt normal. Und deshalb ist es so lange, also wirklich viele Eltern erkennen es fast nicht. Also ich habe viele bulimische junge Frauen, die zu mir kommen und sagen, du bist die Erste, der ich das erzähle. Meine Eltern haben das wirklich nie bemerkt oder wollten das nicht bemerken.
Okay.
Aber da kommen wir sicher später noch zu. Mhm. Geht ja erstmal um den Unterschied. Ja. Weil die Binger, also diese Binge-Eating-Störung, ne, die ähnelt der Bulimie insofern, als dass es da auch zu diesen wiederkehrenden Essattacken kommt. Aber der Unterschied ist, da erfolgen halt keine kompensatorischen Maßnahmen. Also die Nahrung wird nicht wieder erbrochen oder abtrainiert. Das heißt, die Betroffenen von Binge-Eating leiden halt später im Verlaufe der Erkrankung sehr stark an Übergewicht. Ne? Und das ist dann auch mit großer Scham in Verbindung mit dem Essverhalten, genau. Da sieht man das Übergewicht halt, genau. Aber es gibt natürlich, und in dem Buch beschreibe ich auch die anderen Formen von Essstörungen, wie es gibt so Phänomene wie diese Orthorexie, also dieser Zwang zum Beispiel ausschließlich gesund sich zu ernähren. Ne?
Okay. Hatte ich jetzt noch nichts von gehört.
Kann man halt auch ganz schnell reinrutschen und wird ja häufig von Mamas und Papas auch erstmal vielleicht sogar honoriert, wenn das Kind weniger Süßigkeiten isst und ja, es ist vegetarisch oder vegan, ja auch im Moment modern, ne? Also da wird viel drüber gesprochen, das hat da, ne, und dann kann es halt sein, dass es zwanghaft wird. Also Orthorexie ist wirklich der Zwang zu diesem gesunden Essen. Aber viele rutschen halt auch über diese ersten Phasen, wir sprechen vielleicht später auch nochmal über die Phasen, auch in eine andere Essstörung hinein. Mhm. Genau.
Okay, aber wichtig finde ich an dieser Stelle schon mal festzuhalten, das Gewicht allein ist kein verlässliches Kriterium, um eine Essstörung zu erkennen.
Absolut. Absolut. Das Gewicht ist nicht wirklich das Maß der Dinge. Ne? Und das Gewicht sagt halt auch fast nichts über die seelische Belastung aus. Ne? Mhm. Weil, wie eben gesagt, ne, viele Kinder oder Jugendliche mit Bulimie oder Binge-Eating wirken äußerlich erstmal gesund. Aber die leiden halt trotzdem stark. Ne? Deshalb ist die Psyche ist der Schlüssel und nicht die Waage. Ne?
Mhm. Mhm. Du hast auch gerade schon gesagt, dass Eltern das nicht immer sehen. Woran erkennen Eltern denn überhaupt, dass etwas nicht stimmt? Also gibt es so typische erste Anzeichen, die man ernst nehmen sollte?
Ja, also in der Pubertät ist das Verändern von Essverhalten, haben wir ja eben auch ganz kurz gesagt, ist halt durchaus erstmal zu einem gewissen Grad halt normal. Viele Jugendliche probieren mal eine Diät aus. Sind ja auch viele Mütter, die dann mal diäten. Ne? Mhm. So. Oder die ernähren sich vegetarisch, achten mehr auf ihr Aussehen. Und das ist natürlich alles noch keine Essstörung. Also kritisch wird es halt dann, wenn da ein Zwang hinter ist oder eine Angst dahinter steht oder das Verhalten so extrem wird. Ne? Ist das natürlich sehr schwammig, merke ich auch. Ne? Es ist halt, wie kann man das so ein bisschen greifbarer machen? Ne? Also ein paar Richtlinien gibt es schon. Kann man so unterscheiden zwischen der, also die Dauer oder die Intensität, also so eine vorübergehende Phase, sag ich mal, wenn die mal ein paar Wochen kein Süßkram essen, wunderbar, ja. Aber wenn das so über Monate anhält und immer restriktiver wird, dann steckt halt schon eher eine Störung dahinter. Oder wenn ich merke, mein Kind ist nicht mehr so flexibel, ja. Kann das jetzt noch auch mal zum Beispiel ausnahmsweise draußen essen oder ist es auch noch normal bei anderen Geburtstagen oder im Urlaub? Oder ist das schon so eine panische Angst vor einem, in Anführungszeichen, wie so einem Regelbruch? Ne? Mhm. Also ein gesundes Verhalten von einem Kind lässt ja auch Spielraum. Ne? Und bei einer Essstörung, die kennt halt keine Ausnahme. Ne? Also bei einer Essstörung haben die meistens strenge Regeln, die Kinder. Und daran kann ich das erkennen, wenn die Flexibilität nachlässt. Ja, und natürlich, klar, der Gewichtsverlauf, klar auch, wenn Gewicht verloren wird oder wenn Kinder immer frieren, wenn es schon ein bisschen schlimmer ist, wenn die Periode ausfällt, also weil dann ist natürlich auch schon die Grenze zur Krankheit meistens überschritten, ne? Also wenn wir solche Sachen haben. Ne? Aber auch, also wenn ich merke, das Kind wirkt unglücklich, ne, ist ängstlich oder ist gereizt im Zusammenhang mit Essen, ne? Oder das zieht sich zurück oder vermeidet Treffen, vor allen Dingen, wenn es um Situationen mit Essen geht, ja. Also wenn ich das bemerke, dann muss ich auf mein Bauchgefühl hören, ja. Also wenn man das bemerkt, dass so das Thema Essen irgendwie, ja, das Familienleben verändert, ne, dann sollte man sich wirklich frühzeitig Hilfe holen.
Okay.
Mhm. Ja, spannend. Gibt es denn körperliche oder vielleicht auch soziale Hinweise, die möglicherweise leicht übersehen werden, obwohl sie sehr, sehr vielsagend sind?
Mhm. Ja, wie eben schon besprochen, wir können ja nochmal ganz kurz nochmal drauf eingehen. Also mal so wie so eine Auflistung, ne? Häufiges Frieren, Haarausfall, Blässe, die Veränderung im Menstruationszyklus, aber auch Verdauungsprobleme oder Zahnprobleme. Also wenn wir jetzt an die Bulimie denken zum Beispiel, ne? Die Kinder erbrechen oder die Jugendlichen erbrechen sich ja meistens mit Finger im Hals. Das führt zu Schwielen an den Oberseiten der Finger. Also dann ist es natürlich auch schon, ja, wirklich. Oh. Das ist tatsächlich so. Und auch zu Zahnproblemen, klar, durch die Säure, die da, ne? Also Müdigkeit, Schlappheit, all dieses, es sind natürlich Anzeichen. Oder wenn sie sich zurückziehen, auch von Freundinnen, wenn sie sich ständig mit anderen vergleichen, wenn diese Beschäftigung mit Ernährung einfach übertrieben ist, ne? Wenn du merkst, dass das Kind so Kalorien-Apps checkt oder so Fitness-Tracking macht. Und ja, das sind alles so Signale, wo man am Anfang vielleicht, im Nachhinein werden sie einem dann klar, dass es Signale waren. Ne?
Ja.
Ja, und natürlich auch, wenn ich so heimliches Essen sehe, ne? So Papiere unterm Bett zum Beispiel, Schokoladen und sonstige Papierchen, Verpackungen, ne? Die versteckt werden. Oder Erbrechen im Bad, auch das sind häufig Signale, das sind so stille Hilferufe auch, ja. Da möchte vielleicht auch das Kind mal angesprochen werden. Mhm. Ne? Und Eltern gucken da halt auch mal, vielleicht mal gerne drüber, weil man es ja auch nicht wahrhaben mag, vielleicht. Ne? Ja.
Ja, vielleicht beschreibst du in deinem Buch, dass Essstörungen viele Ursachen haben können. Okay, was sind denn aus deiner Sicht jetzt die häufigsten Auslöser oder häufige?
Ja, ist eine wirklich sehr schwierige Frage, ne, weil Essstörungen ja so multifaktorielle Erkrankungen sind. Also das heißt, es gibt meistens nicht die eine Ursache, ne? Also früher wurden ja häufig die Eltern, also insbesondere die Mütter, dafür verantwortlich gemacht.
Okay.
Ja, genau.
Natürlich.
Und ja, dafür, ja, ist so. Davon ist man heute Gott sei Dank weitestgehend weg, weil es gibt tatsächlich auch Forschungsergebnisse, die halt zeigen, dass so biologische, genetische und neurologische Faktoren eine viel größere Rolle spielen, als man das früher gedacht hat.
Okay.
Ja, und das es gibt halt auch eine erbliche Veranlagung, ne, die dazu führt, dass ein Kind bei einem strengen Diätverhalten zum Beispiel in eine Anorexie abrutscht, ne, während ein anderes Kind eine Diät macht und froh ist, wenn es dann endlich wieder essen darf, ja. Mhm. Dazu kommen natürlich so Sachen auch wie Persönlichkeitsmerkmale. Also viele Kinder, die eine Essstörung entwickeln, haben halt auch so einen hohen Perfektionismus, haben auch ein starkes Kontrollbedürfnis. Und das sehen wir halt oft bei magersüchtigen Kindern. Ne? Dazu gibt es natürlich auch gesellschaftliche Einflüsse. Das kennen wir ganz sicherlich auch.
Klar.
Also diese, ja, ne, der allgegenwärtige Schönheitsdruck, soziale Medien. Ne? Wenn man heute mal guckt, fast kaum einer zeigt noch ein Bild von sich selber, so wie man wirklich da ist. Ne? Sondern die sind alle retuschiert, da sind Filter drauf. Das Ideal ist immer schlank, immer perfekt. Und gerade so sensible Menschen leiden halt auch unter diesem ständigen Druck und dem Vergleich im Internet. Ne? Mhm. Und im Moment, ich weiß gar nicht, habt ihr sicher auch schon von gehört, gibt es auch wieder so einen neuen Trend auf TikTok. Der nennt sich sogar Skinny Talk.
Ja.
Also Skinny Talk, ja, geht im Moment auch wieder durch die Medien.
Okay, erzähl mal, ich verweigere ja TikTok. Was genau passiert da?
Da zeigen sich Menschen mit extremer Magersucht, mit wirklich extrem dünnen Körpern, die da idealisiert werden und die da auch Essstörungen wirklich verharmlosen. Also kannst du unter Skinny Talk mal googeln, findest du jede Menge Informationen wieder drüber, weil es wirklich dramatisch ist, weil die Kinder das als Vorbild nehmen. Ne?
Hm.
Ja, und dann ist es halt auch so ein Zusammenspiel. Ne? Also da gibt es so eine gewisse Verletzlichkeit bei den Kindern, vielleicht auch eine Veranlagung und dann kommen halt möglicherweise Auslöser dazu, ja, wie ja, irgendwelche stressigen Veränderungen im Leben. Ne? Wie, das kann die Pubertät sein, klar, aber das kann auch ein Schulwechsel sein oder Konflikte oder halt, wie eben gesagt, so eine harmlos begonnene Diät. Ja? Und plötzlich rutscht das eine Kind in diese Essstörung rein und das andere halt nicht. Und deshalb ist mir immer so wichtig zu betonen, Eltern sind in der Regel halt wirklich nicht schuld.
Okay.
Es ist wirklich, wir sprechen über eine alte Theorie, ja, ne? Da, wenn wir von der gestörten Familienstruktur oder von der falschen Erziehung sprechen, die eine Anorexie auslöst. Das ist heute wirklich widerlegt. Also viele Kinder mit Anorexien kommen wirklich aus ganz normalen und liebevollen Familien, ja. Und diese Krankheit bricht über die Familie hinein wie so ein Naturereignis, ja. Und da hat wirklich niemand Schuld in diesem Sinne, ja. Natürlich kann es familiäre Probleme geben, die auch eine Rolle spielen oder auch traumatische Erlebnisse und auch Druck kann damit reinspielen. Aber in der Regel gibt es halt wirklich viele, viele Familien, die komplett intakt sind und wo es dennoch zu einer schweren Essstörung kommt. Und deshalb, also ganz kurz gesagt, die Gründe sind wirklich individuell und die Eltern sollten echt wegkommen von dieser Suche nach der persönlichen Schuld, weil das hilft weder den Eltern noch dem Kind. Sondern stattdessen ist wichtig zu sagen, okay, die Krankheit ist jetzt da und was können wir tun, um da wieder rauszukommen?
Ja. Wobei du ja schon angesprochen hast, dass so Persönlichkeitsmerkmale wie, keine Ahnung, Perfektionismus oder Selbstzweifel oder auch ein hoher Anspruch an sich selbst da durchaus verstärkend wirken. Also wenn man weiß, das Kind ist sehr perfektionistisch, dann muss man da mehr aufpassen oder wie ist das?
Ja, also mehr aufpassen. Sicherlich. Also ich würde auf jeden Fall immer hingucken. Wir beobachten unsere Kinder ja sowieso, ja. Also die Merkmale, die du eben aufgezeichnet hast, also wie Perfektionismus und Selbstzweifel, die sind fast immer vorhanden, ja. Mhm. Und ich sage immer, die Betroffenen, das sind wie so die stillen Heldinnen, ja. Die sind so häufig, gerade bei Anorexie, die sind häufig angepasst, die sind leistungsbereit und sensibel. Die wollen wirklich eigentlich niemanden belasten und damit überfordern die sich halt selbst total, ne. Ja.
Martina, jetzt hast du gerade schon über die Rolle der sozialen Medien gesprochen, dass sie eben großen Einfluss auf unsere Kinder haben. Aber was mache ich denn als Eltern, um das gut zu begleiten? Also wie kann ich meine Kinder sensibilisieren, wenn ich beispielsweise merke, die scrollen beispielsweise durch diese Feeds, wo ganz, ganz viele extrem dünne Mädchen zu sehen sind? Was kann ich da als Elternteil tun, um die Kinder irgendwie so ein bisschen wieder in die Realität zu holen?
Ja, schwierige Frage, ne? Also die Eltern sollten ihre Kinder halt immer begleiten, ja, indem sie ja das nicht verbieten, das kann man sowieso nicht verbieten, das wissen wir heute, ne? Klar, Zeiten festlegen, kommt dann immer auf das Alter des Kindes an, aber in erster Linie können Eltern ihre Kinder begleiten, indem sie nämlich Interesse zeigen, ohne zu kontrollieren. Also die können halt fragen, was gefällt dir dann an diesem Account, ja? Oder was macht das mit dir, wenn du solche Körper siehst? Also sie können wirklich helfen, indem sie Gespräche auf Augenhöhe versuchen zu führen, ja. Und halt auch ganz wichtig vorzuleben, ja? Das selber vorzuleben, dass der Körper kein Projekt ist, sondern auch ein Zuhause, ja. Also wie gesagt, diese sozialen Medien sind wirklich gefährlich im Zusammenhang mit Essstörungen, weil sie halt den jungen Menschen so ein unrealistisches Schönheitsideal vermitteln. Mit diesen ganz stark gefilterten Körperbildern, ja. Und das Bekloppte ist ja auch diese Algorithmen, die verstärken ja die Wirkung noch. Wenn du dich einmal irgendwie für Fitness oder Ernährung interessierst, dann bekommst du ja immer wieder und auch immer extremere Inhalte angezeigt, ne? Wie Abnehmtipps, Kalorien-Apps oder What I Eat the Day-Videos, ja. Da ist das Internet wirklich voll von. Und die Eltern können halt begleiten, wirklich Interesse zeigen. Also zu versuchen, mit dem Kind ins Gespräch zu kommen. Das ist so kurz, um was ich sagen wollte dazu, genau.
Wie entwickelt sich dann eine Essstörung? Gibt es so etwas wie Phasen, durch die die Krankheit verläuft?
Ja, das kann man schon genau so sagen. Es gibt so eine Anfangsphase, die halt häufig mit Diäten anfängt oder mit auch gesundem Essen, ja. Wo die Kinder auch viel kontrollieren, wo wir aber auch viel Lob, also und das ist so tricky, ne, weil das Kind bekommt dann Lob für diese Disziplin, auf Zucker zu verzichten oder, ne. Und das ist dann halt, ja, dann lobe ich das Kind, soll ich es jetzt nicht loben? Also diese Anfangsphase ist, mir hat eine Mutter mal erzählt, mein Kind, heute weiß ich, das Kind hat angefangen, Linsenchips zu essen. Und eigentlich war das der Anfang.
Okay.
Ja, da wird man jetzt ja nicht drauf kommen, ja. Das so Linsenchips anstelle der normalen Chips. Und natürlich sagst du als Mutter, ach ja, ist ganz gesund, esse ich vielleicht sogar auch besser, ne?
Mhm.
So. Mhm. Und wie gesagt, manche rutschen dann halt in einer Essstörung hinein. Und das merkt man dann, das ist so in der zweiten Phase, wo sich das so manifestiert. Da merkt man halt, die denken wirklich ständig ans Essen. Es dreht sich alles ums Essen. Sie ziehen sich zurück. Es war halt auch mit Ängsten behaftet. Und die dritte Phase ist dann halt, wenn sich das chronifiziert hat. Ne? Also haben wir die soziale Isolation, die ganzen körperlichen Folgen, wo wir darüber gesprochen haben. Und ja, insgesamt kann man sagen, je früher man interveniert, desto besser ist halt die Heilungschance. Und deshalb empfehle ich immer, ihr seid so aufmerksam mit euren Kindern. Wenn euch was auffällt, sprecht sie drauf an. Ja.
Welche gesundheitlichen Gefahren drohen denn, wenn so eine Essstörung zu spät erkannt wird und auch nicht behandelt wird?
Also wenn eine Essstörung erst spät oder gar nicht behandelt wird, dann haben wir natürlich wirklich gravierende gesundheitliche Folgen, also sowohl körperlich als auch psychisch, ne? Und zwar bei allen Formen. Es ist die Anorexie, die Bulimie oder Binge-Eating. Also bei der Magersucht, ich glaube in der Reihenfolge können wir das vielleicht auch mal gerne besprechen, bei der Magersucht, was ja zu dieser, durch das extreme Hungern halt zu dieser Mangelernährung und dann halt auch zu Organschäden führt, ne? Da gerät Herz-Kreislauf in Gefahr. Das kann halt wirklich zu gefährlichen Herzrhythmusstörungen kommen. Die Knochen werden brüchig, weil wichtige Nährstoffe fehlen, ne? Die Betroffenen frieren, die verlieren Haare. Bei den Mädchen bleibt die Monatsblutung aus und halt auch seelisch, ne, richtet die Magersucht wirklich große Schäden an, ne? Also dieses, am Anfang haben ja die Kinder so oft so ein empfundenes Erfolgserlebnis, ne? Aber dieses Gefühl von der Kontrolle, das kippt halt bald. Und dann führt das zu der depressiven Verstimmung, zur Reizbarkeit. Also viele Magersüchtige ziehen sich halt von Freunden und von der Familie zurück. Und man muss halt auch sagen, dass das Sterberisiko wirklich drastisch erhöht ist, wenn die Magersucht unbehandelt bleibt. Und das kann
das
halt
hat
wirklich,
mich wirklich erschreckt. Ne? Ja. Also das ist wirklich, wirklich gefährlich, weswegen man unbedingt genau hinschauen sollte.
Ja, und die Bulimie, die bleibt halt so lange unbemerkt, weil das Gewicht ja erstmal oder halt auch normal ist häufig. Aber haben wir kurz auch vorhin schon drüber gesprochen, diese Magensäure, die greift halt die Zähne an, aber auch natürlich die Speiseröhre. Ne? Der ganze Salz- und Wasserhaushalt, der gerät so aus dem Gleichgewicht und auch das kann halt zu Herzrhythmusstörungen führen und zu schweren Nierenschäden. Ne? Die Essanfälle, das könnte man sagen, die müssten ja eigentlich dann immer gut genährt sein, ne? Aber das führt auch zu Nährstoffmängeln, weil die natürlich meistens Fastfood, also nicht gutes Essen in Mengen essen. Ne? Ja, und bei der Bulimie leiden die Patienten natürlich auch ganz stark unter Scham und unter der Angst, entdeckt zu werden. Also viele verheimlichen diese Essanfälle auch aus Furcht vor der Ablehnung. Ne? Und dann entwickeln sie leider häufig auch zusätzlich Depressionen oder Angststörungen. Ja, Binge-Eating führt ja zu diesem übermäßigen Essen und dann halt meist zu Übergewicht. Und auch das hat natürlich Folgen fürs Herz, für den Kreislauf, erhöhter Blutdruck und das überschüssige Gewicht belastet natürlich auch die Gelenke, die Wirbelsäule. Häufig treten Atemprobleme auf und natürlich auch ein Risiko für Diabetes 2. Ne? Ja, und auch Binge-Eating-Betroffene sind natürlich auch belastet psychisch. Ne? Die Scham über diese Essattacken, die ziehen sich häufig zurück und haben dann am Ende auch ein geringeres Selbstwertgefühl und entwickeln häufig auch Depressionen und Angststörungen. Also unbehandelt ziehen alle Essstörungen in irgendeiner Form wirklich schwere Langzeitschäden nach sich bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen. Und deshalb ist es so wichtig, frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen. Genau.
Okay, gibt es denn Dinge, die Eltern auf keinen Fall tun sollten, wenn sie den Verdacht haben, dass ihr Kind vielleicht unter einer Essstörung leidet?
Die sie auf gar keinen Fall tun sollten. Ja, da gibt es natürlich ein paar Fallen, ne, wo man so verständlicherweise auch reintappen kann. Ich nenne jetzt mal so die wichtigsten Don'ts. Also was sollten sie nicht tun? Sie sollten es nicht verharmlosen oder leugnen. Also einige Eltern ganz oft aus Schock wollen vielleicht erstmal nicht wahrhaben, dass ihr Kind jetzt wirklich so ein Thema damit hat oder dass es ernsthaft erkrankt ist. Und die sagen dann häufig, ach, das ist nur eine Phase, das wird schon wieder. Und dieses Wegschauen, ne, das ist halt so gefährlich, weil das lässt halt die Krankheit so ungestört fortschreiten. Also bitte nicht den Sand, nicht den Sand in den Kopf stecken. Nein, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern hinschauen, ne? Das ist so ein Don'ts. Was gibt es noch? Eine andere Falle ist, dass man sagt, ach, so einfach Essen fordern. Ja, so viele Menschen und auch Eltern denken halt am Anfang, ach, das Kind muss doch einfach wieder nur normal essen, dann ist doch alles gut. Ja? Da brauchen wir, also das ist doch gar nicht so schwierig, ne? Aber so einfach ist es leider nicht. Ne? Und so Sätze wie, ist das doch mal oder stell dich jetzt nicht so an, ne? Was so Eltern schon mal sagen, vielleicht auch aus Verzweiflung, die helfen halt überhaupt nicht. Ne? Weil diese Sätze erhöhen einfach nur den Druck und bei dem Kind halt das Gefühl zu versagen. Ne? Also können wir wirklich glauben, wenn das so einfach wäre, dann gäbe es die Krankheit nicht. Ne?
Ja.
Ja. Was auch nicht hilft, sind Schuldzuweisungen oder Streit. Ja. Also über Schuld haben wir ja schon gesprochen und deshalb ist es so wichtig, dass sich auch die Eltern nicht so gegenseitig die Schuld so zuschieben. Ne? So von wegen, du warst zu streng mit ihr oder der andere sagt, na, du hast auch immer alles durchgehen lassen. Ne? Also auch gegenüber dem Kind, keine Vorwürfe, weil da gibt es wirklich so Sachen, Eltern sagen manchmal, oder was hat mir ein Kind gesagt? Das hat gesagt, ja, die Eltern haben gesagt, du bringst uns auch noch mal ins Grab mit deinem Verhalten. Ja, also, ja, also es ist wirklich teilweise dramatisch. Ja, und diese Schuld- und Streitgeschichten, die spalten halt die Familien. Und es ist eigentlich genau in der Zeit, wo sie halt zusammenhalten müssen. Ne? Und ja, was ganz schwer, mal häufig schwer fällt, ist aber halt, man sollte den Fokus nicht nur aufs Essen richten. Ja? Also natürlich ist das Essen ein zentrales Thema, aber wenn es da nur noch um Essen und um Kalorien und um Gewicht geht, dann verliert man halt auch leicht den Zugang zum Kind als Mensch. Ja? Also ich ermutige die Eltern immer, versucht auch weiterhin alle anderen Kommunikationskanäle offen zu halten. Ne? Interessiert euch für das, was das Kind denkt, was es fühlt, auch fernab von der Essstörung. Weil sonst definiert sich das Kind und ihr auch nur noch über diese Krankheit, ja. Und was auch nicht geht, was auch schwierig ist, gebe ich ja zu, das ist so heimliches Kontrollieren oder Druck auszuüben, ne?
Mhm.
Also zum Beispiel das Kind so, was meine ich damit, zu zwingen, ne? Sich täglich zu wiegen oder, ja. Also Kontrolle ist natürlich in einem gewissen Grad auch nötig. Und gerade auch in der Therapie wird es Zeiten geben, wo die Eltern vielleicht eine Essensaufsicht führen müssen. Aber das sollte halt wirklich in Absprache passieren und begleitet passieren. Und ja, es sollte nicht so einen Überwachungsmodus haben, weil das natürlich das Vertrauensverhältnis noch so zerstört. Ne? Ja.
Und also jetzt haben wir ganz viel gesagt, was die Eltern nicht machen sollten. Gibt es was so ganz praktisch im Alltag hilft, wenn man jetzt das Kind unterstützen möchte, jetzt ohne, dass man es ständig mit dem Thema konfrontiert?
Ja, auf jeden Fall Struktur zu bieten, ne? Also eine Tagesstruktur zu bieten, auch feste Mahlzeiten, natürlich auch gemeinsames Essen, ja. Aber halt auch diese emotionalen Gespräche außerhalb des Essens zu suchen. Ne? Also wirklich über das, wie geht's dem Kind, was macht es, was ist es im täglichen Umfeld, was macht das Hobby. Also wirklich den Kontakt zu intensivieren über Gespräche außerhalb vom Essen. Ja, was ich sagen möchte, ist so Selbstfürsorge als Eltern auch vorzuleben. Weil die Kinder, die spüren natürlich, wenn die Eltern überfordert sind, ja. Das kriegen die ganz genau mit und deshalb ist es so wichtig, deshalb ermutige ich Eltern auch immer, ihr müsst euch auch um euch selber kümmern, ja. Das können Eltern tun, genau.
Jetzt hast du vorhin schon gesagt, manchmal essen Kinder auch heimlich und verstecken dann Dinge unterm Bett. Was kann man denn machen, wenn man das beim eigenen Kind bemerkt, aber auch feststellt, es übergibt sich nicht und sieht eigentlich normal aus? Sollte ich das jetzt direkt ansprechen?
Ja, ich denke, das sollte man schon direkt ansprechen. Also wenn du sagst, dass dein Kind heimlich isst, steckt da ja meistens selten Hunger dahinter, ne? Sondern das ist halt wieder dieser möglicherweise seelischer Schmerz. Ne? Und Kinder schämen sich, wenn sie über ihr eigenes Essverhalten, aber sie wissen halt keinen anderen Ausweg, ja. Und dieses Essen wird dann halt zur Beruhigung genommen oder zum Trost, halt mitten in diesem innerlichen Chaos. Ne? Und wenn das so heimlich passiert, dann ist das für Eltern oft schwer greifbar. Und dann ist es halt schon so, ne? Dann entdecken die leeren Verpackungen, die beobachten. Ne? Und die merken halt, da stimmt irgendwas nicht. Und dann ist die Frage nicht, warum hast du das gemacht, sondern was fühlst du? Also Eltern können halt helfen, indem sie dem Kind zeigen, du musst dich nicht verstecken, sondern wir sprechen über Gefühle, wir sprechen nicht über Kalorien. Es geht darum, gesunde Wege zu finden mit Mut und Stress und auch mit Einsamkeit und Leere umzugehen. Und da helfen dann halt eine verlässliche Tagesstruktur, gemeinsame Mahlzeiten ohne Druck. Ja, aber natürlich auch eine gezielte Unterstützung durch Fachleute. Das kann halt auch helfen. Und es ist halt auch okay, wenn Eltern mal ratlos sind, ne? Wenn man als Eltern ratlos ist. Das ist einfach nur wichtig, offen zu bleiben und zuzuhören und den Weg aus dieser Heimlichkeit halt gemeinsam zu gehen. Also viele Kinder essen halt heimlich abends oder nachts oder wenn sie nach Hause kommen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wollte ich unbedingt noch machen. Wenn die nach Hause kommen und kommen in ein leeres Haus nach Hause, also keiner ist da, ja. Weil viele Kinder haben keine Lust, länger in der Schule zu bleiben oder es ist nicht die Möglichkeit, dass das Kind nachmittags in der Schule ist. Und dann kommen die in dieses leere Haus und dann essen die aus Einsamkeit heraus. Und dann ist es einfach wichtig, eine Lösung zu finden. Also zu gucken, kann das Kind nicht doch in der Schule bleiben oder könnte man an Nachmittagen, wo kein Elternteil zu Hause ist, vielleicht das Kind bei einem Freund oder bei einer Freundin versorgt wissen.
Okay, wie ist da die Erfahrung? Wie reagieren denn Kinder? Also ich überlege jetzt gerade, ich denke jetzt an mein eigenes Kind, das hat auch eine durchaus hohe Affinität zu gesunden Dingen. Das geht gerne ins Fitnessstudio und achtet auf Eiweiß in der Ernährung und würde eben auch eben lieber zu Linsenchips als zu Kartoffelchips greifen. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt sie darauf ansprechen würde und sagen würde, Mensch, das ist mir aufgefallen. Also aus welcher Reaktion würde ich denn dann erkennen, dass es problematisch ist oder dass es nicht problematisch ist? Kannst du mir helfen, das irgendwie einzuordnen?
Ja, das ist nicht ganz leicht, ne? Weil ich meine, Erstmal kennst du dein Kind natürlich besser als ich. Hm? Das eine Kind ist vielleicht, leugnet das erstmal, ja, oder also Das ist wirklich schwierig zu sagen, was ist jetzt ein richtig, es gibt keine richtige Reaktion des Kindes, aber du wirst an deinem Kind schon spüren, okay, da muss ich jetzt mal tiefer reingehen. Oder man kann dem Kind ja sagen, mir ist das aufgefallen, ich habe das bemerkt, ich wollte es nur mal ansprechen. Und wenn du da ein Thema mit hast, dann komm doch auf mich zu. Also, dass man es zum Thema macht, ja. Mir ist aufgefallen, dass du so viel Sport machst oder dass du da so ein Thema hast, dass du jetzt sehr auf deine Ernährung achtest und so. Wenn du merkst, dass das ein Thema für dich ist, ich sehe es, ja. Also dem Kind zu zeigen, ich sehe es, ich nehme es wahr und ich bin da für dich, wenn du darüber sprechen magst.
Mhm. Und wenn ich jetzt feststelle, okay, da scheint doch etwas im Argen zu liegen, dass ich mir jetzt nicht selbst zutraue zu begleiten. Was gibt's denn da so für Wege, möglicherweise therapeutisch für Familien? Beziehungsweise wohin kann ich mich wenden, um Hilfe zu finden?
Also für Familien gibt's ja heute viele therapeutische Wege, die zur Verfügung stehen. Klar, als erstes fällt einem ein die ambulante Psychotherapie. Die möglicher und am allerbesten natürlich jemanden findet, der halt Erfahrung mit Essstörungen hat. Ja. Das wäre so der erste Schritt. Aber auch wenn im Moment kein Therapieplatz zur Verfügung steht, dann kann auch eine Gruppentherapie erstmal auch entlastend sein, weil man merkt, man ist nicht alleine. Ne? Mhm. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist eine begleitende Ernährungsberatung, um auch Essensängste abzubauen, um wieder Vertrauen in den eigenen Körper zu finden. Und auch hier gibt's ein gutes therapeutisches Angebot. Bei jüngeren Betroffenen und so ganz stark belasteten Familien, da ist häufig eine systemische Familientherapie hilfreich, weil man dann halt auch an dem Beziehungsgeflecht arbeitet. Und natürlich, wenn die Symptomatik sehr ausgeprägt ist, und da denken wir wieder an die Magersucht oder das Umfeld halt auch keine ausreichende Stabilität bieten kann, dann ist häufig eine teilstationäre oder sogar eine stationäre Klinikaufenthalt sehr sinnvoll. Ne? Weil da gibt's halt eine intensive therapeutische Begleitung, eine ärztliche Kontrolle und eine Entlastung im Alltag. Und auf jeden Fall, die erste Anlaufstelle ist immer der Kinderarzt. Ja, sind Kinderärzte, spezialisierte Ambulanzen, Beratungsstellen, aber auch das Jugendamt in den Städten. Also da kann man sich erkundigen und erstmal Hilfe finden. Genau.
Ja, gut zu wissen. Und was ist unter dem Family-Based Treatment zu verstehen? Das wird ja häufig empfohlen, dieses Vorgehen.
Mhm. Also es ist tatsächlich FBT kurz genannt, wissenschaftlich schon wirklich gut erforscht. Und das ist ein Therapiemodell, das vor allen Dingen halt bei Jugendlichen mit Magersucht eingesetzt wird. Und der ganz zentrale Gedanke ist halt, dass die Eltern ganz aktiv in die Behandlung mit eingebunden werden. Die übernehmen sozusagen zunächst die Verantwortung für die Ernährung des Kindes, ganz ähnlich wie bei einer medizinischen Krisenintervention. Damit soll das Kind halt entlastet werden, weil es halt meist in dieser akuten Phase gar nicht mehr selbst entscheiden kann, was jetzt gut ist und wie viel gut ist und so. Ne? Mhm. Und FBT setzt halt auf Struktur und auf Zusammenarbeit und gibt ganz klare Rollen, natürlich auch ohne Schuldzuweisung. Ja. Und die Studien zeigen, dass dieser Ansatz wirklich besonders wirksam ist, wenn er früh begonnen wird. Ne? Und deshalb wird das heute von vielen Fachleuten empfohlen. Aber, jetzt kommt das große Aber, leider gibt es kaum FBT-Therapeuten im deutschsprachigen Raum. Und das ist ein echtes Drama. Und deshalb möchte ich hier gerne auf ein wirklich großes Netzwerk hinweisen. Vielleicht könnt ihr das auch in den Shownotes dann
nehmen. Ja, klar.
Das wäre super. Weil da gibt es ganz umfassende Erläuterungen zu und auch Ansprechpartnern und auch Hinweise zu Therapeuten. Und das Netzwerk heißt www.netzwerk-magersucht-eltern.de. Genau, das ist ein ganz, ganz wunderbares Netzwerk. Da möchte ich wirklich darauf hinweisen. Bei FBT ist das die Anlaufstelle Nummer 1 im Moment in Deutschland.
Okay, interessant. Wusste ich auch noch nicht. Wie sieht es denn mit den Heilungschancen aus? Also was bedeutet denn eigentlich gesund bei so einem komplexen Thema? Also bei Süchten ist es ja immer so eine Sache. Ich glaube, man bleibt ein Leben lang süchtig, oder?
Ach, das kann man so nicht sagen. Also Heilungschancen bei Essstörungen sind grundsätzlich sogar sehr gut. Also wir haben jetzt natürlich von sehr dramatischen Sachen gesprochen, ja. Aber die sind grundsätzlich gut. Das möchte ich auch wirklich Mut mitmachen. Vor allen Dingen dann, wenn man die frühzeitig erkennt. Deshalb haben wir da vorhin noch so viel drüber gesprochen. Und dann halt professionell behandelt wird. Also viele Betroffene schaffen es wirklich, ihr Essverhalten zu normalisieren, sich körperlich zu stabilisieren und halt auch wieder innerlich in den Kontakt zu sich selbst zu kommen. Ja, das ist wirklich, wirklich wichtig. Heilung bedeutet bei Essstörungen nicht einfach wieder normal zu essen, sondern das ist dieser gesunde Umgang mit Gefühlen, mit Stress und mit dem eigenen Körper. Und deshalb heißt so gesund sein auch nicht, ich bin ständig im Kopf mit Kalorien oder Gewicht beschäftigt oder nicht mehr damit beschäftigt, sondern das heißt eigentlich, ich kann wieder leben, anstatt so nur zu funktionieren, ja. Und dieser Weg ist halt oft nicht so linear, aber der ist halt möglich und da zählt jede Unterstützung. Also komplexes Thema, aber gute Chancen rauszukommen.
Und wie gehen Familien dann am besten mit Rückfällen um, sag ich mal? Also ich gehe davon aus, dass das jetzt so eine Heilung nicht linear ist, sondern dass es dann immer mal wieder sozusagen so einen Vorfall gibt. Und wie viel solcher Vorfälle sind denn normal? Kann man das sagen?
Also ganz ehrlich, erstmal mag ich das Wort Rückfall ehrlich gesagt nicht besonders, ne, weil Rückfall, das klingt so nach Versagen, ne, das klingt so nach zurück auf Null. Ne? Aber so ist das bei der Arbeit mit einer Essstörung nicht. So, genau, die Veränderung ist nicht linear und es gibt so Rückschritte, aber ich sage immer, das ist ein Teil des Heilungsprozesses. Ja. Dieser Schritt, der da ein Stückchen zurückgeht, der gehört dazu. Ja. Und das ist halt ganz wichtig, das nicht zu dramatisieren, sondern zu gucken, gemeinsam zu gucken, was war der Auslöser? Was brauchen wir jetzt, um wieder in die Stabilität zu finden? Also es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern es geht darum, dran zu bleiben. Und ich sage meinen Patienten immer, das ist kein Rückschritt und vor allen Dingen auch kein Rückfall. Das ist immer nur so ein kleiner Umweg auf dem Weg der Heilung. Das ist nur so ein kleiner Sidestep. Und der bietet immer auch eine Lernchance, ja. Und da kannst du dem Kind nämlich zeigen, ich bin auch bei dir, du bist nicht allein, auch wenn es jetzt schwierig ist, auch wenn es jetzt mal eine schwierige Phase ist. Ja. Und wie viel es davon gibt, die Frage war ja auch, kann ich nicht sagen. Also das kann man wirklich nicht sagen. Bei dem einen dauert es ein bisschen länger und bei dem anderen ein bisschen weniger lang. Also kann man nicht sagen.
Aber also kann es sein, dass es halt dann wieder in die falsche Richtung geht oder... Weißt du, also meine Frage war sozusagen, ist es, wenn es jetzt öfter vorkommt und dann, ne, dass man als Elternteil dann wahrscheinlich Angst hat, dass das halt wieder richtig in die akute
das
Phase reingeht.
Dass es ganz dramatisch abdriftet oder so. Genau. Ne? Also die Angst ist ja, kommt das Kind wieder in die Klinik, ja, schaffen wir das alleine zu Hause. Ne? Man muss aus der Angst rausgehen. Also das ist wirklich wichtig, aus der Angst rauszugehen, geh ins Vertrauen. bleib in der Beobachtung und bleib dran. Es geht darum, dran zu bleiben, mit dem Kind im Gespräch zu bleiben. Und dann wirst merken, dass Eltern merken, dass wann ist der Zeitpunkt, sich erneut oder im therapeutischen Kontakt zu bleiben. Deshalb ist ja auch Nachsorge so wichtig, ne? Wenn das Kind in der Klinik war, also häufig, oder wenn wir jetzt von diesen ganz dramatischen Fällen sprechen, sprechen wir ja vom Klinikaufenthalt, dann ist die Nachsorge wirklich ein wichtiger Part. Also das Kind kommt nicht aus einer Klinik und man denkt, ach, jetzt ist alles super. Denkst du ja beim Beinbruch auch nicht. Also wenn ein Kind eine körperliche Verletzung hat, dann machst du ja auch Physio danach und rennst hier hin und läufst mit ihm, weiß der Teufel, was man alles macht. Ja? Und so ist das bei einer Essstörung auch. Das kommt aus der Klinik und dann geht es um Nachsorge und um dran zu bleiben. Ja.
Wie sieht denn so eine Nachsorge aus?
Ja, häufig ist halt Nachsorge weiterhin eine therapeutische Begleitung. Ja. Eine gute Nachsorge bedeutet einfach diesen Übergang, ja, von dieser intensiven Kliniktherapie, diesen Übergang in den Alltag so behutsam zu begleiten. Ne? Da gehört auch wieder die ambulante Therapie dazu, vielleicht auch eine Ernährungsberatung. Also die Familie braucht eigentlich so ein verlässliches Netzwerk, ja, das zusammenarbeitet, aus Schule, aus Fachpersonen, aus Therapeuten, die so regelmäßig hinschauen. Also nicht kontrollieren, sondern hingucken ist einfach wichtig. Ja. Du hast ja gesagt, na, was mache ich denn, ja, wenn ich jetzt merke, das wird dramatisch und ich bin im Gespräch mit dem Kind, aber das Kind will halt nicht. Ne? So, das kann ja auch sein. Also wenn du merkst, dass das wirklich wieder ein riskantes Verhalten hat, das Kind, dann sage ich den Eltern, dann scheut euch auch nicht, so mal streng zu sein in dem Sinne von Fürsorge. Also weil manchmal sagen die Jugendlichen, die haben dann auch keinen Bock mehr. Ja, die wollen dann nicht mehr zum Therapeuten oder wollen nicht zum Arzt. Und ihr merkt trotzdem, da ist aber was, das geht schon wieder in die falsche Richtung. Dann lieber einmal mehr zu sagen, wir gehen jetzt zum Arzt und Punkt. Ne? Und dann auch wirklich zum Arzt zu gehen, als das laufen zu lassen aus Angst vor dem Konflikt mit dem Kind. Also natürlich dem mit Liebe zu erklären, warum. Und ich finde, man kann ein minderjähriges Kind auch durchaus mal, also ja, gegen den Willen mitnehmen sozusagen, ja, weil es halt wirklich geht da manchmal tatsächlich ja um Leben oder Tod, ne? Also deshalb.
Welche Möglichkeiten habe ich denn da? Also ich setze den Fall, ich stelle jetzt fest, mein Kind verliert extrem an Gewicht und ich persönlich würde es so einschätzen, dass da eine stationäre Behandlung tatsächlich unbedingt notwendig wäre. Jetzt ist ja Teil des Krankheitsbildes, dass sich der Betroffene, die Betroffene ungern oder gar nicht eingesteht, wirklich krank zu sein, weil eben auch die Körperwahrnehmung total verzerrt ist. Gegen den Willen zum Therapeuten stelle ich mir schon schwierig vor, aber kann ich es auch gegen den Willen quasi in eine Klinik bringen? Oder gibt es da Altersgrenzen? Oder was mache ich, wenn mein Kind sich total verweigert und sagt, ich habe überhaupt gar kein Problem? Ist es wirklich notwendig oder wahrscheinlich ist es notwendig, dass das Kind selbst erkennt, dass es Hilfe braucht, oder? Aber was, wenn das zu spät ist? Also ich stelle mir das gerade unheimlich schwierig vor.
Das ist wirklich sehr, sehr schwierig, ja. Also deshalb, ich sage immer, wenn das Kind wirklich gar keinen Bock hat, aber zu sagen, wir gehen jetzt zum Arzt, Punkt. Und dann zum Kinderarzt, zum Arzt des Vertrauens zu gehen. Und häufig hilft das schon, weil wenn jemand anderes, also nicht die Mutter, halt der Therapeut oder die Ärztin sagt, du hast hier wirklich ein Problem, ich verstehe und sehe, dass du das jetzt nicht siehst und du das vielleicht auch nicht nachvollziehen kannst, aber das hat die und die und die Auswirkungen. Also wenn jemand aus einer anderen Perspektive das dem Kind sagt. Häufig hilft das schon. Und ich finde schon, dass man die Verantwortung hat, leider muss ich immer sagen, nur bis sie 18 sind, aber wirklich dem Kind zu sagen, und wir gehen jetzt zum Arzt und du kommst jetzt bitte mit, tu es für mich, wir gehen da jetzt hin. Und natürlich ist das manchmal nicht ganz einfach. Und in der Therapie geht es ja auch darum, erstmal zu erkennen, dass ich ein Thema habe. Natürlich, die Magersüchtigen, wenn wir gerade über die sprechen, sehen das überhaupt nicht ein. Die sehen sich ja auch als dick, als übergewichtig. Ja, da können die essen eine halbe Kartoffel und sagen, ich bin satt, ich habe schon so viel gegessen, ja, wenn sie überhaupt eine halbe Kartoffel essen. Also natürlich ist da keine Krankheitseinsicht, aber es ist die Fürsorgepflicht der Eltern, da was zu tun und das nicht laufen zu lassen aus Angst vor dem Konflikt.
Was kannst du denn Eltern sagen, die gerade mittendrin stecken und die vielleicht das Gefühl haben, dass es nie besser wird?
Durchhalten, ne? Also, und vor allen Dingen erstmal so Selbstfürsorge, ja. Also Pausen einzuplanen, auch wenn es schwerfällt. So versucht halt im Freundes- oder im Familienkreis auch jemanden zu finden, der euch mal ablöst. Ne? Also weil auch Eltern sind irgendwann mal in dieser Überforderung drin. Ne? Und Eltern, wenn ein Kind einen Beinbruch hat, ja, dann trauen die sich, die Oma mal zu fragen und zu sagen, kannst du dich um das Kind kümmern? Und das kann man auch, wenn ein Kind eine Essstörung hat. Also wirklich Hilfe in Anspruch zu nehmen und zu gucken, dass sie selber Auszeiten haben, damit sie durchhalten. Ne? Das eigene Gefühl ernst zu nehmen. Also die Situation macht ja möglicherweise auch Angst oder wütend oder traurig so im Wechselbad. Ne? Also die Eltern, wir sagen immer, wir wollen Fürsorge und liebevoll, aber natürlich bin ich auch mal sauer und natürlich bin ich auch mal wütend, wenn es einfach nicht weitergeht. Ne? Dann ist es halt wirklich wichtig, dass die Eltern sich ein Ventil suchen. Ne? Das kann eine Therapie sein oder eine Beratung oder ein Coaching oder auch einfach ein vertrauter Mensch, mit dem die wirklich offen sprechen können. Ne? Und Eltern profitieren natürlich auch von Entspannungstechniken wie Mediation oder Yoga oder irgendwas, damit sie runterkommen. Und vielen hilft halt auch, ein Tagebuch zu schreiben, um so den Kopf zu sortieren. Ne? Also wichtig ist, dass die Eltern auch über ihre Gefühle sprechen dürfen und auch über die Negativen. Wir sind alle keine Übermenschen und auch keine Übereltern. Ja,
das ist definitiv ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Vielen lieben Dank, Martina, für diesen ehrlichen und ich finde auch sehr hoffnungsgebenden Einblick in ein wirklich herausforderndes Thema.
Ja, es gäbe noch viel zu sagen. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die wir hier miteinander haben durften. Und ich hoffe, dass wir der einen oder anderen Mama oder natürlich auch dem einen oder anderen Papa einen Weg zeigen konnten oder ja einfach dieses wichtige Thema mal auf den Tisch legen durften. Ja.
Ich glaube, viele Eltern fühlen sich nach diesem Gespräch durchaus ein bisschen sicherer, aber auf jeden Fall ein bisschen weniger allein. Wenn ihr betroffen seid oder euch Sorgen macht, dann, ja, Martina hat es gesagt, holt euch Unterstützung. Das muss wirklich niemand allein durchstehen. Und ich sage es auch nochmal, du hast ein ganz tolles Buch zum Thema geschrieben. Mein Kind hat eine Essstörung und der Humboldt Verlag hat uns ein Exemplar dagelassen, das wir auch verlosen dürfen. Schaut bei Instagram vorbei. Parallel zum Erscheinen dieser Folge wird es dort ein Exemplar zum Gewinnen geben. Und wir verlinken euch natürlich auch in den Shownotes hilfreiche Anlaufstellen und auch weiterführende Informationen. Schaut da gerne mal rein. Die findet ihr auch im Blog.
Ach, übrigens, ich habe ja auch selber einen Podcast und da möchte ich ganz kurz darauf hinweisen. Der heißt Leben ohne Angst. Und da spreche ich halt nicht nur über Ängste, sondern auch ganz ausführlich über Essstörungen mit eigenen Folgen zum Thema Magersucht, Bulimie und natürlich auch der Frage, ist mein Essverhalten oder ist das Essverhalten meines Kindes eigentlich noch normal oder steckt dahinter eine Essstörung? Also wenn euch das interessiert, dann hört doch auch gerne mal in meinen Podcast hinein. Überall auf allen Plattformen zu finden. Vielen Dank.
Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr Betroffene kennt, dann teilt ihr auch gerne mit anderen Eltern. Für heute sagen wir erstmal danke fürs Zuhören. Martina, dich laden wir gerne nochmal ein. Wir hören uns in ein paar Wochen mit dem spannenden Thema Emetophobie nochmal. Ich freue mich, dass du schon zugesagt hast. Auf euch wartet in der nächsten Folge eine ganz andere, aber hoffentlich spannende und interessante Folge. Für heute sagen wir erst einmal tschüss.
Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Tschüss, tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.